Guten Abend. Heute ist der Sonntag, der 27. April 2025. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Ah ja, und wir haben die Episode Nummer 287 vom Donautech Radio. Mhm. Genau, wenn ich die richtig liege. Ja, wir haben gerade, habe ich gerade noch gesehen, ein bisschen ein Follow-up zum letzten Mal gekriegt. Gell? Eigentlich haben wir das schon vor längerem gekriegt. Aber jetzt habe ich es gerade entdeckt.
Mehr oder weniger nach der letzten Sendung.
Mehr oder weniger.
Oder so.
Genau.
Muss ich sagen, ich schaue da auch nicht immer in den Slack, also ich habe den Slack-Channel oder das Slack-Fenster oder den Tab jetzt auch nicht offen. Normalerweise wollen wir jetzt gerade nicht podcasten.
Genau, ist genau, ein eigener Workspace, ist, eigener Slack-Workspace.
Genau, so heißt genau.
Ich immer offen habe. Und da schaue ich auch nicht. Also gerade wenn man keine Notification kriegt, weil man mit Ad-Menschen oder sowas, dann kriegt man das natürlich direkt mit, aber untergeht jetzt halt nicht, gell, ja. Das passt
genau.
Schon. Können wir dann gerne drauf eingehen, ja. Mhm. Es war im Briten, also, was jetzt, ne, habe ich den Faden verloren, eigentlich wollte ich noch gerade was anderes sagen, aber nein, gehen wir vielleicht gleich drauf ein, ja, machen wir es gleich. Okay. Vom Thomas. Thomas, langjähriger Hörer. Ah nein, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen will. Letztes Mal haben wir auch wieder wer in Wien, war die Woche in Wien zwei Tage, bei den Kollegen in Wien im Büro. Und dann ist mir auch einfach, der Michi ist vorbeigegangen und hat gesagt, ah, jetzt habe ich gerade noch die letzte Episode gehört von euch. Und jetzt sehe ich die gerade schon, triffe die zufällig. Und dann ist es oft witzig, weil du gesagt hast, ja, der Kommentar ist gleich einmal damals nach der Episode gekommen von Thomas da. Die einen haben halt quasi längere Podcast-Queue quasi und da bist du irgendwo, kippst du halt weiter hinten dran und bei den anderen kippst du gleich direkt sofort am nächsten Tag dran und so. Das ist halt witzig, weil dann immer wieder in die Wochen und nach der Folge so das Feedback ein bisschen halt eintrudelt, mal dort und mal da. Es ist halt nicht alles sozusagen sofort immer natürlich, ja.
Ja, genau. Jeder horcht halt dann, wenn er Zeit hat oder so.
Genau. Ja. Bei Monkey ist das, also mir ist das sehr stark vom Autofahren abhängig, weil ich hauptsächlich beim Autofahren horch, ja. Jetzt habe ich daheim ein bisschen Garten, Frühlingsarbeit und so gemacht. Dann habe ich da auch wieder, oder Kirchert habe ich mal, die ganze Terrassen und so. Dann habe ich mir auch AirPods reingehauen, weil das hat gleichzeitig ein bisschen, wie soll ich sagen, dämmenden Effekt für den Lärm vom Kirchert. Okay. Und gleich kann man halt ganz gut Podcast horchen, ja.
Aha.
Genau, also da geht dann ein bisschen was weiter, sonst wenn ich nicht so viel unterwegs bin, dann komme ich nicht zum Podcast auch. Ja, der Thomas hat eigentlich auf das Thema von dir einen Kommentar hinterlassen, gell? Was du geredet hast über die Motivationsschreiben bei den Bewerbungen.
Genau, und KI.
KI, genau.
Genau, was wir da so ein bisschen erzählt haben.
Ja.
Und er hat halt geschrieben, ja, bei Erne ist es halt so, sie haben halt in seiner Firma, ich glaube, das kann man ja sagen, er ist bei Mimo, gell? Mhm. Habe ich gesehen. Frontend-Lead und sie haben halt da quasi kriegen halt da auf so Positionen dann halt teilweise bis zu 500 Bewerbungen.
Ja.
Das und er sagt, ist halt so ein bisschen anders als wie bei uns, sagen wir vom Scale her. Und da meint er halt ja, dass im Grunde das Motivationsschreiben dann natürlich nur ein zusätzliches Filtermerkmal halt darstellt, ja. Also, ja. Dass da vielleicht sogar eher dann in so Fälle das Motivationsschreiben einmal so durchliest, ja. Mhm. Als wie ist dann, dass du vorher mal den Lebenslauf dann von dem Bewerber analysierst. Weiß ich nicht. Stell ich mir halt auch schwierig vor, ja. Also, dass du beim Motivationsschreiben jetzt einfach nur auf irgendwelche Stichwörter, die halt drinnen sein müssen, ich weiß auch nicht. Das ist halt keine Ahnung. Kannst du halt natürlich bei guten Leuten irgendwie vorbeischauen.
Wahrscheinlich.
Die halt da nicht wissen, welche Stichwörter man da jetzt gerade halt, die halt da gerade aktuell sind, die man da reingeben muss. Mhm. Also, ja, ist halt schwierig. Also bei dem Scale stellen wir es generell schwierig vor.
Ja. Was sage ich genau, wie das, warum das so krass da, ich meine, wie die Stühle natürlich auch ausgeschrieben, ist wahrscheinlich international und remote und
ja
da hast du natürlich dann, weiß ich nicht, wo du es dann auch überall postest, was die Stühle, weil natürlich, wenn du dann irgendwo sehr prominent irgendwo in irgendwie Job-Developer-Dings drinnen bist, dann kann es schon sein, dass da natürlich sehr viel hochautomatisiert auch dann daherkommt, stell mir vor, ja.
Also bei uns, was der war's so, wir haben ja, jetzt bei MyFlexbox haben wir ja auch immer wieder Entwicklerstellen ausgeschrieben und wir haben halt die Erfahrung gemacht, wenn du halt gleich, also wir haben ja auch Entwickler, die nicht deutschsprachig sind. Das heißt, im Entwicklerteam reden wir ja prinzipiell einmal Englisch, obwohl ja Großteil eigentlich, ja, eigentlich sogar Österreicher sind.
Mhm. Aber nicht alle, weil das sind, aber die sind englischsprachige.
Nicht alle sind, mhm, genau, es sind ein paar dabei halt nicht. Mhm. Genau, und ja, egal, um das geht's eh nicht, aber die Jobs haben wir halt auch lange Zeit quasi einfach englischer ausgeschrieben gehabt. Und du merkst halt dann schon, gell, bei englischen Jobausschreibungen, du kriegst halt da extremst viel Bewerbungen ja, aus Ländern so wie Indien und so.
Mhm.
Gerade die kommen halt auch oft dann über LinkedIn zum Beispiel daher, ja, wenn du die Jobs halt dann auch da drinnen hast, weil im Grunde klicken die halt dann einfach auf, was die bewerben, ja, bei LinkedIn, und dann bumm, zack, sind die halt schon da.
Okay, ja.
Und wir haben es jetzt auch deswegen so gemacht, jetzt bei der aktuellen Stelle zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir schreiben es einmal primär in Deutsch aus, mhm, ja, und machen auch quasi Deutschkenntnis zumindest einmal zu einem Vorkriterium.
Ja. Hast du natürlich da schon einen gewissen Filter einfach
einmal. Ja, ja, genau, mhm, weißt du, sonst wirklich kriegst du da wirklich viel daher, wo es, ja, du, klar, du kannst dir dann, weißt du, jeden Lebenslauf auch wieder von denen anschauen und so, aber wir sind nicht, es mag auch Firmen geben, für die passt es, ja, wenn es da jetzt indische Programmierer oder so irgendwo sitzen haben,
mhm.
Aber bei uns ist das Team jetzt einfach, glaube ich, sage ich jetzt einmal jetzt klar, ja, dass du jetzt da ja, anfängst und von so weit weg dann Programmierer nur dazu holst, ja, mhm, wo es dann vielleicht sogar, obwohl es Englisch kennen, dann trotzdem, sage ich mal, ein spezielles Englisch ist, was auch eine Sprachbarriere sein kann,
ja,
etc. Ja, aber ja, klar, also wenn du alles aufmachst, ja, die
Schleusen,
die Schleusen, da kommt schon dann viel daher, ja, wenn, mhm, du wirklich jeden dann ernst nimmst und so, und puh, ja. Mhm.
Ja, an der Stelle, vielleicht kann ich das auch noch, und dann plagen wir es da gleich einmal, die, wenn wir jetzt ja die Mimo schon erwähnt haben, der Thomas hat jetzt vor kurzem da was postet, ich weiß nicht, das ist nicht jetzt nur ein LinkedIn-Post, oder schauen wir, ob es das so irgendwo schon im Netz auch gibt, Instance. Ah, okay, da vor Vortagen hat, das postet ja einen Artikel, das Wiener Startup Mimo fordert, ja, Laughable und Cursor und Co. heraus. Also die Mimo sind ja eigentlich eine Lernsoftware, sozusagen zum Programmieren lernen. Ja?
Ja.
Lern-App. Und was jetzt so, aber schon längerem dran feilen, das ist jetzt eben kein Geheimnis mehr, was jetzt dann rausbringen bald, ist so ein Tool, eben ein AI-Tool zum Entwickeln auch, ja. Und das releasen sie jetzt dann demnächst sozusagen. Also der Thomas hat es jetzt zu Ostern auch mal auf seinem LinkedIn angekündigt, da so gepostet. Und da vor 4 Tagen gibt es immer diesen Training Topics Artikel dazu. Genau. Und mhm, ja. Laughable zum Beispiel, haben wir das schon mal geteasert oder angesprochen bei unserem Podcast? Laughable
nicht, ne?
Kennst du das? Hast du das schon mal? Nein. Das ist unsere, bei uns ist das eher noch so, wie sie sagen, im PM-Team, die lieben das Laughable, laufen das Laughable sehr. Laughable, also das ist ziemlich ein cooles Tool, um ja mit den AI-Prompt halt schneller mal einen Prototypen, würde ich jetzt mal nennen, einer App zu bauen. Ja,
mhm,
eine, in diversen modernen Web-Technologien halt so ziemlich instant hast du relativ schnell mal ein cooles Web-UI. Ist jetzt sehr geil auch, wenn du dir vorher mit einer halbwegs einer Analyse und so weiter ein schönes Prompt überlegst und vielleicht auch Mockups zeichnest grob und da reinballerst, mhm, ja, dann kann dir das recht schnell mal zu einem richtig gut aussehenden modernen Web-UI führen, was dann auch eben, ja, nicht nur Mockup ist, sondern immer auch bedienbar, klickbar und so weiter ist.
Mhm. Also gerade da kannst du zum Beispiel Figma.
Ja, genau.
Das Mockups quasi ja importieren und so. Okay, genau. Aber das geht dann eher so in Richtung Web, oder?
Sehr stark
oder
in Webanwendungen einfach.
Mhm.
Richtung Webanwendungen.
Okay, ja, ja, ist ja klar.
In modernen JavaScript-Framework gesprochen sozusagen. Und ich weiß gar nicht genau, haben wir jetzt nie dann in der Tiefe noch bis jetzt angeschaut, wie du die, also ich, so wie sie verstehe, ist einfach das quasi das Ding dann auch auf Laughable zu hosten und zu laufen zu lassen, wenn es fertig ist. Ja,
mhm,
gar nicht so gedacht, dass du das den Source Code dir dann herunterladest und selber irgendwo betreibst.
Also, was, dass du weitermachst quasi.
Genau, mhm, genau.
Okay.
Ja, so.
Sondern wirklich nur so, okay, so klickbarer Prototyp.
Ja, sie reden natürlich schon bei Laughable von fertigen kompletten Anwendungen, die du baust damit. Aber ob so weit jetzt, bis jetzt haben es wir halt nur im Team bei uns in der Firma eingesetzt, eben um einmal zum Beispiel ein neues Feature, was wir dann selber bauen, uns vorher mal zu brainstormen und dann vorschlagen lassen, wie es ausschauen könnte. Weißt, und da, dass man schon mal durchklicken kann und sagen kann, ah ja, so fühlt sich das, so könnte man das machen, so und so.
Ja, manche, ja, manchmal braucht man das, oder manche, weiß ich nicht, Positionen, Rollen brauchen das ja teilweise, gell?
Ja.
Dass das quasi wirklich sehen.
Genau, also.
Da reicht es nicht, wenn du es so abstrakt oder auch nicht einmal skizzierst irgendwo oder so. Ich meine, Figma ist ja meistens schon mal eine super, super Sache.
Ja.
Muss man sagen.
Aber Figma ist halt auch wieder, also wir haben sehr viel immer schon mit Paper-Prototypes quasi und so Mockups und so hin und her in verschiedene Tools früher schon gemacht auch, ja. Das wird auch eben im Product-Team und so weiter gerne noch gemacht auch und eben für das Design und die Überlegung von, was brauche ich denn alles, wie sollten diese Screens ausschauen für dieses neue Feature und so, ja. Aber das Lovable ist halt genau für diese Arbeit dann nochmal einen Schritt, ja, erleichtert das halt, aber weil du halt wirklich dann schon ein interaktives Ergebnis am Ende hast. Und an Figma, bei Figma muss man auch, hat auch eine gewisse Einstiegshürde, muss man auch kennen, ob da was Vernünftiges rauszubringen auch.
Ja, klar. Ja. Ja, das ist ja dann schon im Grunde eher irgendein Designer oder genau, so, der dann da sitzt.
Genau.
Oder der da schon seine Komponenten-Library oder so hat, gell, für die bestehenden Komponenten, ja, und das dann zusammenklickt.
Ja, ja, genau.
Ja, voll.
Ja, und sowas in der Art hat jetzt die Mimo auch gebaut und wird es demnächst mal releasen dann. Bin schon gespannt, ja.
Ja, okay. Ja, sehr cool. Ja, danke fürs Feedback auf jeden Fall. Interessantes Thema. Und er hat dann, also unser Thema war ja dann auch eben, ob dieser AI-generierte Motivationsschreiben dann so eigentlich schon ein Red Flag ist oder nicht. Und so wie ich ja jetzt verstanden habe, so beim Feedback, ist es dann irgendwie auch ein Red Flag bei einer.
Ja,
weil sie dem eben mehr Bedeutung dann zuweisen, als wie ist halt nur ein Text, der halt da irgendwie beigelegt wird.
Ja, das ist jetzt nicht so ganz klar auszuzahlen, aus dem, also er sagt ja, bei ihm sind leider fast 80-seitig, also okay, nein, schon, es bezieht sich auf die Bewerbung, auf das Motivationsschreiben, genau, ja.
Ist das halt viel AI generiert.
Ja, genau.
Also ich weiß nicht, ich würde da glaube ich ja jedem nur den Tipp, oder ich würde es, wenn ich mich irgendwo bewerbe, würde es halt so machen, dass ich schaue, dass ich mir halt schaue, das überlege, ja. Aber ja. Genau. Kommt halt dann immer darauf an, eben ob die, also wie gesagt, wir haben eh voriges Mal auch drüber geredet, das kommt dann immer darauf an, ob es dann auch die Gegenseite überhaupt interessiert ist, und ob sie die das überhaupt auch aufmerksam halt dann auch durchlesen. Ja.
Ja.
Ich habe halt oft das Gefühl, dass das halt auch, ja, weiß nicht, gerade wo so HR, die schauen, gehen halt eher wirklich auf den Lebenslauf, so in die Richtung Motivation schreiben, kann ja jeder schreiben, was er will. Ja.
Ja.
Also ja, Gift ist so hin und her irgendwie. Genau.
Ja. Soweit. Gut, da sind wir jetzt schon wieder voll im AI-Thema drinnen. aber was haben wir? Ich kann da schon auch nochmal, vielleicht wäre es mich gerade auch sehr beschäftigt, das Thema. In den letzten Wochen habe ich auch wieder, wo ich gerade, wir haben halt, glaube ich, eine relativ stark development-lastige Episode von den Themen her, was wir auf der Liste haben, gell?
Schauen wir mal, ja.
Insofern kann ich da gleich ein bisschen anschließen, was ich jetzt, wo ich einfach extrem gute Erfahrungen in den letzten Wochen wieder gemacht habe, ist einfach jetzt bei der Benutzung von AI-Tools, eben mit Cursor, beim quasi, wir sind ja gerade schon jetzt im Längeren, haben wir den Schluss gefasst bei uns, den Fehler auszumerzen, den wir vor ein paar Jahren gemacht haben, dass wir quasi Groovy bei uns in die Backend-Codebase eingeholt haben, den loszuwerden sozusagen.
Und wieder mit Java ersetzen sozusagen.
Genau, den durch Java ersetzen und rein, weil es einfach mit der Zeit jetzt echt sich außerkristallisiert hat, einfach, dass gerade wenn du jetzt anfängst, dann Refactoring und Maintenance und so weiter zu machen, immer wieder dann in irgendwelche Sachen einlaufst, die du erst dann zur Runtime entdeckst in Groovy. Und das ist einfach sehr mühsam, waren es mittlerweile halt. Ja. Und deswegen haben wir eigentlich auch schon vor längerem den Schluss gefasst, kein Groovy mehr. Und jetzt sind wir da wirklich gerade dabei. Wir haben noch sehr viele Tests in Spock geschrieben mit Groovy auch. Und diese auch alle jetzt dann irgendwann einmal nach Java zu bringen. Ja. Und da sind wir jetzt, sage ich mal, 95% durch. Ja, und da ist sehr viel in den letzten Wochen auch noch passiert. Einfach wieder, und da muss man sagen, ist halt echt so ein klassisches Ding, wo man merkt, okay, da ist die AI halt jetzt super gut auch, gerade auf bestehenden Code, den zu verstehen und in eine andere Codeart umzuwandeln. Ja, weil es ist eh ganz klar, weil im Prompt kann ich das gar nicht so gut beschreiben, quasi, wie es einfach schon da steht im Code. Ja, den Code kann er lesen und verstehen, Groovy, und dann sage ich halt, okay, hätte ich es jetzt gern ohne Groovy, ohne Spock, mit JUnit 5 und Assert J und modernen Java 21 Language Features, mach. Ja, und da kann ich auch noch so einen Tipp jetzt geben, das hat jetzt sehr gut funktioniert bei so kleinen bis mittleren großen Tests, aber wenn man natürlich dann irgendwann Tests hat, die 5000 Zeilen lang sind oder so, das klappt, dann kommt er irgendwann, ist er irgendwie leicht damit überfordert auch.
Also wie ist das jetzt in, also ich habe jetzt Cursor, weil was der durch das, dass er das, na ja, okay, also wir haben jetzt quasi bei MyFlexbox verwenden wir aktuell so AI-Tools noch nicht, weil das wird nur geprüft und bla bla bla, ja. Aber wie ist es jetzt bei Cursor? Da hast du quasi das Git-Repo einfach auscheckt, oder? Ist da quasi der gesamte
Code? Also ich habe es jetzt immer lokal, so dass ich ja jetzt immer diesen Worktree mit Git und so habe, und dann habe ich halt eigentlich auch immer einen Worktree, mit dem ich halt, wo ich das ganz normale Backend-Repo zum Beispiel halt dann habe in einem Worktree, und das mache ich dann mit Cursor auf. Parallel, das heißt, eigentlich meistens mit IntelliJ und Cursor halt, weil die IntelliJ für mich halt auch für die ganze Java-Tooling, für das Ausführen von den Tests und für die Debuggen und so weiter halt dann einfach der Way to go ist immer noch. Aber, und dann hat sie aber, kann man auch gleich einfließen lassen, mischen wir es ein bisschen, ihr hört es bei, ist gerade IntelliJ 2025 eins rausgekommen.
Ja, genau.
Die Tage sozusagen, vor 10 Tagen oder was. Und da muss man sagen, haben sie auch wieder einen riesen Schritt gemacht im AI-Bereich, ja, weil sie jetzt auch, ich glaube, irgendwie ihren alten AI-Ding komplett über Bord geschmissen haben, ja, und jetzt auch auf Claude, Sonnet 3.7 und so weiter sitzen. Ja.
Ich glaube, die waren ja vorher irgendwie so, habe ich so im Hinterkopf, waren die nicht eher Google-mäßig unterwegs, oder?
Weiß nicht, aber irgendwie die
so richtig durchgestanden ist nie, gell?
Nein, so richtig, ja. Ich habe es einmal dann, ich habe eine Zeit letztes Jahr das Trial gemacht und dann wieder kündigt so quasi, oder auch zweimal.
Aber es ist schon nur eine kostenpflichtige Geschichte, oder? Also du musst da quasi diesen AI-Assistant jetzt trotzdem nur als Abo dazu nehmen. Oder
ja, aber es gibt jetzt dann verschiedenste, ich habe es nicht so ganz genau durchstiegen, verschiedene Layer dieser AI-Subscription, ja. Es gibt auch eine Free-Variante, ja. Und je nachdem, welcher Layer du da nimmst, ich meine, am Anfang jetzt kannst du gleich mal 30 Tage Free-Trial wieder machen, das habe ich jetzt geklickt und mache ich auch gerade, ja. Und das muss man sagen, kommt wieder echt sehr nach in Richtung Cursor zu, weil du halt auch da jetzt direkt im Code markieren kannst und sagen kannst, eben Richtung Claude Sonnet 3.7 das schicken und da irgendein Prompt dazugeben, ja. Was da auch geht, ist jetzt quasi so ein Pre-Prompt machen. Das habe ich jetzt bei Cursor und bei IntelliJ halt einfach mal beides gleich gemacht. Und dann kommt auch echt ziemlich das gleiche Ergebnis halt außer, wo man halt quasi, was der eben genau das, was ich vorher gesagt habe, verwendet kein Spock, verwendet kein Groovy, verwendet stattdessen SRJ, verwendet JUnit 5, verwendet Java 21 Language Features, Wandel, jetzt kann ich mal kurz reinschauen, wie der Pre-Prompt heißt, den was halt einfach überall mitschickt, damit ich halt sozusagen so ein Basis Ding kriege. Warte mal, Prompt Library, da, die Basis Chat Instructions, was ich da reingegeben habe. Also du kannst da generell sagen, für Basis, was bei jedem Chat mitschickst, dann kannst du sagen, für Generate Unit Tests, Java, Kotlin, JavaScript, was da als Basis-Prompt mitgeben werden soll. Du kannst sagen, für Documentation eigene Pre-Prompts, für Commit-Actions und so weiter halt, ja. Und das, wenn du da einmal reinhaust, dann schickt dir das, wie gesagt, bei jedem deiner, anderen Prompts halt einfach vorher mit, ja. Und, dann brauchst du eigentlich überall nur sagen, jetzt zum Beispiel Mainfall Convert oder sowas, Convert to Java, ja. Und dann führt er das alle mit die gleichen Basisregeln halt einfach aus. Ja. Und im Mainfall jetzt zum Beispiel, jetzt schaue ich gerade, wo habe ich denn das da drinnen stehen? Verdammt, finde ich es jetzt gerade nicht. Genau. Get rid of all Groovy code in this project, use modern language features of Java 21 and JUnit 5 in the new code base, use AssertJ for assertion and Mockito for mocking, use display name annotation for to convert Groovy method names from Spock specifications to simpler Java method names with without underscores. Alles diese Sachen parametrisiere ich halt da vorher eh nicht. Ja? Mhm. Convert Spock parameterized tests to JUnit 5 parameterized tests, bla bla bla. Ja? Und genau, convert Groovy constructor calls to named parameters to Java with named parameters to Java code using getters and setters, ja, so Sachen halt.
Und okay, das heißt jetzt alles, das sind alles diese Pre-Prompts, genau, quasi.
Das habe ich auch mit diesem halt Basis-Prompt eingegeben, das sollte man immer mitschicken.
Das hängt da halt immer dazu quasi.
Genau. Okay. Und damit, das hat sich jetzt ein bisschen so, das habe ich dann immer wieder gemerkt, wenn er mal was konvertiert hat, was der das halt diesen abgeht, dass er das jetzt nicht gemacht hat, dann habe ich halt das dann auch zugeschrieben und dann bist du immer mehr und mehr am Waren und irgendwann bist du dann auf dem, was du ungefähr haben willst. Und da muss ich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel immer so eine Testmethode nach der anderen nimmst und wenn die ruhig einmal 50 Zeilen oder 100 Zeilen lang ist, das funktioniert perfekt mit dem. Ja. Da geht es dann nur ein bisschen ab, dass er halt nicht den ganzen Kontext deiner Ding versteht, dass er da oft nicht weiß, hat die Klasse jetzt genau den Getter oder hast die Property, ja. Er schaut sich nicht dann den ganzen Codebase an, schaut sich an, kompiliert das am Ende, ja. Aber er macht das schon sehr, sehr gut, ja. Und ein Problem hat sich halt nur ausgestellt, ist eben, wenn du, vorher am Anfang habe ich das sehr lang gemacht für, keine Ahnung, bis zu 500 oder 1000 Zeilen oder vielleicht sogar 1500 Zeilen Testcases Länge, habe ich einfach gesagt, convert die ganze Klasse. Ja. Und dann dauert es ein paar Sekunden und dann konvertiert er das. Aber man hat dann irgendwann gemerkt und ich habe da, der Marvin, mein Kollege, ist das sehr gut beim Pull-Request-View, der hat sich dann eben in einen Diff-Checker die Sachen immer eingeladen, denn es ist ja so schwer, wenn du von Groovy nach Java konvertierst, dass die erstens mal benennt er das File um und im Pull-Request 6 ist echt schwierig, was da sich dann wirklich geändert hat, ja. Da fällt dann oft auf, dass dann irgendwann doch einmal passiert, dass er einen Test-Case einfach auslässt. Oder zwei oder drei. Und vielleicht einmal an der Tour fantasiert auch. Ja. Und diesem kannst du eigentlich nur verhindern, und so habe ich es jetzt die letzten auch gemacht, indem du wirklich halt einmal zwei, drei Testcases markierst du einfach in der Testklasse und dann sagst, konvertiere die mal und dann die nächsten und dann die nächsten. Ja. Sodass ich immer schaue, okay, aus die drei, was ich markiert habe, werden auch wieder drei. Ja. ist ein bisschen aufwendiger und mühsamer, aber es ist auf jeden Fall viel weniger aufwendig, wenn ich jetzt wirklich händisch die alle umschreibe. Ja.
Ja.
Ist klar. Und so wühle ich mich halt da jetzt die letzten Wochen durch diese ganze alte Groovy Codebase und merze quasi meinen eigenen Architekturentscheidungsfehler von damals aus. und bin froh jetzt, das haben wir es dann in absehbarer Zeit geschafft und haben wir nur noch eine Java Codebase eigentlich dann. Ja. Das wird schön.
Also man hat eigentlich eh bei dem, auf der JetBrains-Seite, ich werde das in die Shownotes geben, hat man eigentlich einen guten Überblick über das JetBrains AI Assistant. Da sieht man nämlich auch, dass man als LLMs kannst du da jetzt alle möglichen Modelle auswählen. Also es ist nicht nur das Claude.
Ja,
genau. Dabei, sondern auch GPT, also ChatGPT, alles Mögliche, Gemini. Alles, ich weiß es nicht, muss dann einen eigenen Claude-Account dahinter legen? Nein, das nicht, oder wie?
Das ist bei Cursor ja auch so interessant. Also hast du das gleiche Modell eigentlich? Du kannst ja da zwischen sehr vielen Modellen wählen, die er im Hintergrund verwendet und du kannst dann dort da eigene API-Keys hinterlegen, jetzt zum Beispiel für Claude, also fürs Anthropic und für OpenAI und so weiter. Und er weist dich aber explizit darauf hin in die Settings-Session vom Cursor, dass das Hinterlegen eines API-Keys für Anthropic nicht notwendig ist, wenn du zum Beispiel die Cursor Pro-Subscription hast.
Okay.
Ja, da ist das inklusive, aber du könntest jetzt wahrscheinlich die Cursor Free nehmen und dafür sagst du, okay, einen Anthropic-Account und hast dort einen API-Key, dann wirst du halt quasi über den API-Key dann wieder pro Token halt abgerechnet. Ja, musst halt du dann anschauen, ob da die 20 Euro Cursor-Subscription günstiger kämen als wie die API-Usage pro Monat bei Anthropic halt.
Ja, genau.
Ja, dasselbe wird es da wahrscheinlich auch sein bei JetBrains. Ja, also du kannst dann wahrscheinlich auch einen Anthropic oder OpenAI Cloud Key hinterlegen und sagen, ich rechne das über den Token per Token halt ab, ja, oder nehme irgendeine zusätzliche JetBrains Subscription.
Krass, die haben auch in einer Beta drinnen quasi diese MCP-Unterstützung auch, gell? Model Context Protocols, kannst Server hinterlegen quasi. Okay, wild. Ich meine, wo es mir auf jeden Fall schon aufgefallen ist, aber eh schon vor einiger Zeit, ich glaube, das habe ich dann kurz in meinem Podcast erwähnt, ist, dass eben auch die Code Completion jetzt auch schon mit AI hinterfüttert ist. Mhm. Weil ich habe ja, wo es mir halt immer auffällt, dass der, ich habe früher ja einfach einige Code-Snippets gehabt von so, was weiß ich, von so Code-Zeilen, die du halt immer wieder brauchst, ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, Criteria Query, ja. Mhm. Ist so ein Klassiker.
Ja.
Weißt du, da hast du halt ein paar Objekte, die du halt brauchst, was du halt, der Root-Objekt, der Query und bla bla bla, was du alles brauchst. Und genau, und in Wirklichkeit, jetzt ist es halt schon so, wenn du jetzt zum Tippen halt anfängst, ja, mit Criteria Query und dann schlagt er da eigentlich eh schon die Codezeilen vor.
Ja, ja.
Das kommt aber aus der AI. Mhm. Oder ich mache oft gern so für so Precondition-Evaluierung für von Methodenargumenten, verwende ich halt gern, was du das Validate, ja, so Validate not null oder Validate not blank, dass du halt die eingehenden Argumente validierst. Mhm. Und da habe ich halt früher auch immer so Snippets gehabt, mit die ich halt über Tastaturkürzel halt aufgerufen habe. Das kannst du super machen im IntelliJ. Zum Beispiel VNN für Validate not null, ja. Und dann hat er mal gleich die Zeile so generiert und dann hast du einen Platz weiter verwenden können, wo es dann nur mit den Argumentnamen, oder wo du den Argumentnamen halt einsetzen hast, lassen hast können und so. Das brauche ich jetzt eigentlich alles nicht mehr, weil sobald ich Validate halt hinschreibe, mhm, ja, passt es im Grunde dann schon.
Ja.
Also,
also hast du jetzt auch gemerkt, wirst du auf die 25, also
20, nein, das haben sie vorher schon drin, okay, gehabt. Nein, das ist mir, ich weiß nicht in welcher Version, ja. Mhm. Aber irgendwann denke ich mir auch, weil es halt beim Tippen sein, denke, bist du da, was ist denn da mit der Code Completion los? Weißt du, der generiert mir ja auch, oder auch wenn du Testfälle schreibst und so, weißt du?
Okay.
Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du legst irgendein Testobjekt da und dann rufst du irgendeine Methode drauf auf und dann schaust du halt, ob die Properties zum Beispiel alle gleich sind, ja, und dann hast du halt so Assert Dead Kaskaden, ja. Mhm. Es hat that first name is equal to first name, da, da, da.
Ja.
Und wenn du es so nach der Reihe hinschreibst, dann schlagt er da quasi schon nach der Reihe halt dann auch die Properties vor, die unterschiedlichen.
Okay, ja.
Mhm. Also, und da haben wir schon gedacht, ah, okay, habe ich leicht AI Assistant nur aktiv oder so, habe ich aber nicht. Dann, ja, war es relativ klar, dass halt für diese Code-Completion-Geschichten jetzt mittlerweile auch schon AI halt einsetzen und das ist aber was, was quasi gratis sozusagen, also mhm, innerhalb der normalen Lizenz halt vom IntelliJ anscheinend dabei ist.
So habe ich das gerade noch rausgefunden bei mir. Das ist quasi diese Prompt-Library, die du bei dem AI-Assistant konfigurierst, die ist sozusagen ja projektspezifisch. Das heißt, das hat er deswegen bei mir die Settings von dem einen, was ich gerade offen gehabt habe, nicht drin gehabt. Das habe ich in dem One-Worktree quasi gemacht. Ja. Also das macht man sich sozusagen pro Projekt, ja, diese Library.
Mhm. Mhm. Genau, ja. Compressing ist ja genauso, wie es gesagt hast. Also es gibt quasi den Free-Tier,
mhm,
und dann das AI Pro, das ist halt dann 10 Euro.
Ja.
Und dann gibt es da mehrere so Stufen, gell?
Achso, included Euro in der All Products Pack. Okay, das ist aber dabei, wenn du den alle Developer-Ding hast. Mhm.
Ja, vielleicht habt ihr das sogar dann dabei.
Und dann ist das Ultimate, gab es noch, okay, offers even more Cloud Credits. Okay, da sind dann schon unterschiedliche Credit-Anzahlen dabei. Mhm. Das ist mir noch nicht so ganz klar.
Mhm. Ja. Und, aber Sie sagen ja, gell, dass quasi dieser Source-Code so generell eigentlich nirgendwo dann für als Trainingsdaten weiterverwendet wird.
Genau, als Trainingsdaten sowieso nicht. Die Frage ist eben nur, wie viel muss er für eine Prompt-Evaluation nach oben schicken sozusagen.
Genau, aber ja, auch da schreiben sie ja im Grunde auch, ja okay, sie schicken es halt, aber es wird halt dann danach nirgendwo mehr gespeichert.
Sozusagen, ja, ja.
Genau, also die sind sich schon bewusst, ja, weil ich meine,
dass das ist ein ja, Thema ist, ja.
Dass das natürlich voll das Thema ist für andere Kunden.
Ja, ja.
Genau. Hm. Ja. Ja, im Grunde ne, weil wieso sollte man halt dann mehrere IDEs halt verwenden? Nur, was, also wenn ich eh schon in JetBrains generell mitbewege, muss ich dann halt wirklich ein Cursor dann halt noch offen haben.
Ja.
Nur damit, nur ja, aber man natürlich
da oben, auf die Qualität gesehen, drauf, gell? So ein AI Button quasi in der IDE, JetBrains AI, wenn man da draufklickt, sieht man so an, wo man gerade im Status halt ist. Bei mir sieht man da meine Quota, ich habe da schon einiges meines Quotas aufgebraucht. mit den ganzen Dingen, ja. Aber das funktioniert echt ganz geil jetzt sozusagen, ja, ich habe dann zwischendurch mir was bastelt da und hätte quasi die Anthropic API einfach mal wieder, also ich habe mit Cursor ein Python-Skript gebaut, ja, was quasi die Anthropic Sonnet 3.7 API aufruft und einfach dort das, was im Clipboard ist, hinschickt und diesen Response wieder ins Clipboard kopiert. Mhm. Und das habe ich mal als Action quasi, als Run-Action oben in die in IntelliJ hingelegt, sodass ich quasi, wenn ich einen Test-Case markiert habe, was der einfach nur das Klicken, also kopiert habe in die Zwischenablage, nur das Klicken habe müssen und dann am Ende habe ich in der Zwischenablage den konvertierten Test-Case gehabt. Mhm. Ja, so habe ich mir dazwischen ein bisschen geholfen. Jetzt brauche ich das wieder nicht mehr, weil jetzt ist das quasi im IntelliJ auch einfach so mit der Markierung möglich und dann sagen Convert. Mhm. Ja.
Ja.
Und ich glaube, wie du eben vorher gesagt hast, das ist so, jetzt haben wir jetzt so einer Phase, wo halt jeder so gerade ein bisschen halt noch außerfindet davon diese Hersteller und Firmen, was da so, wie man mit dem, was da, was man braucht, was die Entwickler so wollen, ja. Mhm. Aber am Ende wird es so hinlaufen, dass du halt einfach dann dein Backend Subscription für irgendein so ein AI-Ding halt hast und das klingst halt dann in dein Favorite IDE oder was halt ein.
Mhm.
Ja. So zeichnen sie sich ja jetzt ab da dann auch. Und ich fühle mich natürlich schon immer noch in IntelliJ als Entwicklungsumgebung wohler, als wie das jetzt mit dem Visual Studio Code was mache im Java-Bereich. Obwohl das auch auf der DevOps aufgefallen ist, dass einige schon so unterwegs sind, Java-Developer mit dem Visual Studio Code. Ja.
Mhm.
Aber ich finde es jetzt echt wieder sehr cool, dass ich da jetzt die Möglichkeit habe, eigentlich ziemlich ähnlich zu den Funktionen vom Cursor auch im IntelliJ zu arbeiten.
Mhm. Ja. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, so vom Start her war es ein bisschen ruppig, weil ich habe gleich am Anfang den AI Assistant einmal abonniert gehabt, mhm, eben um diese $10.
Genau.
Aber da war es halt teilweise von der Qualität her, ich glaube, wir haben ja im Podcast darüber geredet, weit nicht so wie GitHub Copilot.
Genau.
Ja, weil GitHub Copilot, da habe ich einfach schon gemerkt, halt, dass, okay, der lernt einfach, okay, wie bestimmte Sachen im Projekt gemacht werden und so. Mhm. Also auch, was die komplett projektspezifische Klassen, wie die verwendet werden, also die gibt's halt sonst nicht.
Mhm.
Normalerweise, glaube ich, in der Form hat der aber dann auch im Laufe der Zeit mir schon Code generiert dafür, für die Verwendung dieser Klassen. Also ja, das war schon richtig gut. Und sowas hat AI Assistant nie gebracht, ja. Oder auch zum Beispiel so Testfallgenerierung, das hat, also da habe ich nicht einmal ein Ergebnis gekriegt, ja, wie ich das letzte Male probiert habe.
Ja. Ja,
also da, das war nur, glaube ich, sehr mit heißer Nadel gestrickt oder weiß ich nicht, haben's da einfach nicht waren die Modelle noch nicht mächtig genug oder so.
Ja, ist ganz genau das, was ich auch so, also bei mir hat auch dann irgendwie, habe ich bald einmal gesehen, die Subscription für AI Chatbrains brauche ich nicht. Bleibt beim Copilot. Und jetzt ist es aber leider im Moment, muss ich sagen, wieder so, dass ich einen Copilot fast gar nicht mehr brauche im Moment, weil halt jetzt das meiste, was ich irgendwie AI-mäßig mache, einfach, ja, entweder über Cursor mache oder eben jetzt mit dem neuen JetBrains AI wieder mit Sonnet 37, ja. Da, das ist einfach so ein Race, was ich da alle paar Monate oder so irgendwie verschiebt, ja. Es kann auch sein, dass, und es tut natürlich jetzt auch, der Copilot hat in der Zwischenzeit auch wieder einiges gemacht. Er hat jetzt ja auch diesen quasi Agent-Mode im IntelliJ, oder diesen Edit-Mode nennen sie es, ja, wo er da wirklich Files erzeugt und ändert und so weiter, ja, nicht nur jetzt einen Chat hat, ja. Mhm. Aber er ist trotzdem jetzt gefühlt wieder hinter noch im Moment für mich, ja.
Ja. Ich finde auch, dass, also ich habe auch glaube ich auch vorhin gesagt, den Claude, die macOS-Version einfach installiert, was denn mit der Prompt. Und ich finde das gerade zum Source-Code generieren und so, funktioniert das echt gut einfach,
ja,
das Modell von einer.
Ja.
Also, war das nach der letzten Episode oder?
Ja, da hast du nochmal was geschickt so, dann im Chat.
Genau, habe ich halt dann so Shell-Scripts so weiter generiert, ja, was denn mit Zugriff auf die Jira-API halt. Und da kannst du aber echt wirklich quasi in mehr oder weniger in so Pair-Programming halt hergehen und sagen dann, was der, hey, generieren wir mal da das Skript, was quasi in der Git-Historie durchgeht und sie dann den Status halt abfragt vom Jira und halt dann alle Tickets zum Beispiel auf, was weiß ich, auf irgendeinen Status halt setzt, ist ja wurscht jetzt, ja.
Ja.
Und der macht es dann und dann ist mir halt aufgefallen, naja, okay, jetzt hat er da 17 Mal die Jira-URL halt drinnen gehabt. Dann sage ich halt, hey, die Jira-URL, bitte tu das einmal ausfaktorisieren halt in einer Variable, ja, dass man das halt zentral ändern kann. Ja, bumm, ja, okay, ich überarbeite das Skript, ja, und mach du halt dann, weißt du?
Ja, ja.
oder so ein paar Aufrufe waren quasi in der alten API noch, weil Jira, da gibt's ja ein paar API-Versionen, mhm. haben, da, über das haben wir geredet, vorher.
Genau, mal. Ja.
Und dann sage ich, hey, bitte nimm V3 her, ja. Dann haben wir gedacht, naja, okay, da würde ich halt jetzt irgendwas machen, ja, weil, aber der hat das dann echt quasi mit einem gültigen V3-Aufruf halt dann ersetzt, ja.
Mhm. Ja, cool.
Wo du halt dann nur fragst, okay, wieso nimm das halt nicht gleich so, aber, ja.
ja,
ja. Aber, wurscht, also das schon.
Und war das Programm, was du gemacht hast, eine Java-Anwendung?
Nein, es war ein Shell-Skript.
Ein Shell-Skript,
da funktioniert es nur mit besser.
Noch besser, finde ich, ja. Ja. Mhm. Da ist es leichter, ja.
Ja. Ja, voll. Also das funktioniert schon. Aber ja, man müsste hier wahrscheinlich, wie du sagst, die geben sich da alle so Race, gell? Man müsste, ich habe ja gar keinen Überblick mehr da.
Ja.
Also man probiert jetzt
auch
nicht
jeden Tag schon, die Modelle also durch. Für mich jetzt als CTO, weißt du, weil du gerade die Developer dann, jetzt gell, haben wir vor ein paar Monaten dann einmal GitHub Copilot, so als diverse ausgeben, nimmst du das alle her im IntelliJ und so weiter. naja, du musst ja da ständig eigentlich dranbleiben, aber weißt du musst eigentlich, ich meine, für mich selber jetzt, okay, ich habe jetzt sehr viel Arbeit da mit dem natürlich selber, weil es mir für mein Work, für mein Maintenance-Work und so weiter optimal ist auch. Und auch für die Shell-Skripts und das ganze Zeug, aber ja, natürlich konntest du ja jede Woche kannst du da eine gewisse Zeit reservieren, um immer am Laufenden zu bleiben, nur eben, was sie die Woche wieder an neue AI-Modelle und so weiter tun hat, die optimal für die und die Sachen sind.
Naja,
ja. Es ist brutal, gerade da dran zu bleiben, ja. Aber ja, spannende ja. Sache auf jeden Fall und ich muss jetzt aber ein bisschen, zum Glück habe ich die Zeit oder die Motivation und mir taugt es extrem, da dran zu bleiben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel immer mit dem ATP-Podcast mache, die sind ja alle so grumpy und das Vibe-Coding, was ist das für Scheiß und bla bla bla, weißt du, das finde ich wieder das andere Extrem,
ja,
was ich mein, auch nicht gut ist.
Müssen halt auch mit Xcode programmieren.
Ja.
Da ist sowieso, das ist sowieso eine andere Welt.
Ist eine andere Welt auch, ja, ja.
Da wir haben uns
im Team auch Xcode-Entwickler, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wir fühlen sich vielleicht ein bisschen benachteiligt, aber nein, ich habe auch schon ein Xcode-Projekt mit Cursor im Prinzip gemacht. Das ist genau gleich, weißt du, ich mache halt das Projekt im Cursor auf und im Xcode und dann prompt ich halt im Cursor, was ich haben will und im Xcode führe ich es halt dann aus. Ja, das geht auch.
Ja, da hat weißt du, ich mache immer wieder mal Bits und so und da hat auch der Timo Hetzel, der Host, erzählt halt auch, ja, dass er halt damit, oder hat auch erzählt, dass er halt mit Cursor auch schon ein paar so kleine Apps einfach quasi von null weg halt einfach geschrieben hat.
Mhm. Ja.
Also, aber nur halt so für den Eigenbedarf halt,
ja.
Aber wo er sagt, okay, da gibt's halt nichts, ja,
ja,
im App Store und dann, ja, mit Cursor, der generiert da halt einmal so, sagen wir mal, 90% oder irgendwas.
Genau, ja.
Und dann arbeitest du halt vielleicht sogar mit der AI nur ein paar Mal drüber.
Ja.
Und dann bist du schon bei 95% und das reicht wahrscheinlich dann eh für den Eigenbedarf. Ja.
Genau.
Weißt du, ja. So, für das Problem, für das Kleine, was du halt dann irgendwie lösen magst. Also,
ja.
Klar, ist das jetzt nichts, was du jetzt wahrscheinlich dann gleich verkaufst oder weißt du, so in der Qualität halt und da hast du halt dann keine Tests oder irgendwas. Und wahrscheinlich ist er teilweise nicht so performant oder sonst irgendwas gelöst, aber ist er wurscht, ja.
Ja.
Darum taugt er mir der Einsatz eben bei so, finde ich es halt auch prädestiniert für so Scripting-Geschichten, weil du hast ja da nicht so extrem hohe Anforderungen in Richtung Security oder Richtung Performance oder musst da aufpassen, weiß ich nicht, kundendatenmäßig irgendwas, ja.
Ja,
ja, weil das sind halt Skripte, die laufen halt lokal, ja, oder von mir aus nur in der Pipeline, aber ja.
Und es gibt, es ist einfach wirklich so geil, weil du halt einfach deine eigenen Werkzeuge herstößt halt.
Ja, ja, voll. Ja,
du,
genau.
Du, wie wenn du genau. Als, keine Ahnung, als Tischler der eigene ist, für dich, deine Pfeile und dein Hammer und alles, was du genau für dich abgestimmt brauchst, halt einfach optimal herstößt. Das ist einfach, du kannst so schnell dir noch irgendein Werkzeug bauen, mit dem du noch effizienter, noch besser die Arbeiten machen kannst, die du die ganze Zeit machen musst halt einfach. Das finde ich schon sehr genau, cool.
Meine, das hast du bis jetzt auch machen können, ne?
Ja, aber es war immer eine Hürde, weil
das war halt auch zusammen Googlei.
Genau.
In Wirklichkeit halt.
Weißt dann, das, ne? Das, nicht dauernd, halt das macht ja nicht dauernd täglich, weißt du, aber dann ja, kommt da wieder irgend so ein Werkzeug ab und denkst, das war schon cool, wenn du das hättest, dass man das genau diese Aufgabe, diese 10 Schritte, was ich da immer ausführen muss, erledigt, ja. Und dann denkt man sich oft, ah, oh, geleck, aber wie Shell-Skript, boah, da bin ich jetzt auch nicht so fit. Und dann muss ich dann das noch nachgoogeln und das noch und wir gehen mit dem, das ist ist jetzt einfach nicht mehr zum Überlegen, ja, zack, Cursor aufgerissen und da machen wir ein bisschen, ja. Das ist ja, so voll. Geil.
Ja, voll. Ja. Ich meine, diese Schnelligkeit der Entwicklung ist halt dann schon irgendwo dann ein Problem, auch jetzt in dem Bereich, gell? Weil im Grunde ist es dann so, wie ich gesagt habe, auch so jetzt da bei uns, ja, wie soll ich sagen, jetzt in der Firma, also du kannst ja nicht an jeden irgendwie AI Agent oder Prompt oder so verwenden lassen, sondern im Grunde musst du halt dann auch anschauen, okay, wie schaut das rechtlich aus, was ist da mit der DSGVO, bla bla bla, wo hat denn der seine Server und hin und her und wird da was übertragen und ja, so. Und ja, ist halt dann schwierig, ne? Wenn es einmal sagt, okay, jetzt weiß ich nicht, die eine Woche ist ChatGPT geil, dann kommt Cloud daher, dann weiß ich nicht, morgen ist wieder irgendwas anders.
Das ist ja halt immer die Frage, bei uns ist das relativ simpel jetzt, weißt du, es gibt halt die Timer Kundendaten, ja, die liegen in einer großen Datenbank und die haben halt einfach keine Berührung mit AI, ja.
Ja.
Und mein Code und das alles, das ist ja, hat ja nichts mit DSGVO und irgendwas zu tun, das ist ja unser Code, mit dem kann ich ja machen, was ich will, ja.
Ja.
Und den kann ich auch in die Cloud schicken, ja. Und nach AI und weiß Gott wohin, ja. Der liegt ja auf Bitbucket und überall immer
drin,
ja. Also da habe ich überhaupt kein Problem und auch meine Entwickler, wenn jetzt ist ja wirklich was anderes, wenn einer im Second Level Support für einen Kunden irgendwie keine Ahnung von ihrem Excel, was er geschickt kriegt, importieren soll in Timer oder sowas und da AI verwendet. Das ist ja nicht was anderes, das sind Kundendaten, ja? Aber wenn jetzt zum Code herstellen irgendwelche AI Tools verwendet, dann berührt das null.
Ja, ist ja da relativ schmale Grenzt dann werden halt, gell? Ein relativ schmaler Grad. Also auch für die Entwickler, ne?
Inwiefern?
Sag ich, musst nicht da zum Beispiel dann mit irgendeiner, keine Ahnung, dumpt sie an die Datenbank und testet halt mit der oder so.
Ja, aber das ist ja die Frage,
ob ich das kann. Ja,
weil das kann ja keiner von den Entwicklern, dass er die Produktionsdaten irgendwo holt oder so.
Ja, oder die Testdaten, die darfst du da wirklich dann nur Testdaten drin haben und lauter so Geschichten, ne? Ich meine, normalerweise, ja. Aber, ja. Sag nur, muss man halt dann gucken. Und wir tun uns halt nur leicht so, auch schon schwach, ja, aber wir können ja dem Ganzen nur halbwegs folgen, ja. Aber ist ja auch so in der Firma quasi Projekte, die halt gemacht werden von Leuten, die jetzt keine Programmierer sind, die halt auch AI setzen wollen, ja. Und da spielt es halt Rambazamba in Wirklichkeit, ja, weil die wissen halt dann nicht genau, wie das jetzt genau funktioniert, das ist halt dann Magic. Und ja, für die ist halt diese Schnelllebigkeit dann nur viel Sache natürlich.
Ja. Ich meine, die nutzen die AI auch halt anders, auf andere Art und Weise, ja. Für andere Aufgaben vielleicht halt auch und so, ja. Ja. Oder eh noch viel weniger, meiner Meinung nach auch zu wenig teilweise. Also weiß ich nicht, wie es bei uns, wie gut jetzt denn im Marketing so in dem Bereich das überall eingesetzt wird schon einfach heute. Halt, ja. Also den Hauptbenefit im Effizienz und so weiter sehe ich bei uns natürlich schon eben in der Entwicklung im Moment, die letzten Monate.
Ja. Und vielleicht ist da wirklich sehr prädestiniert sogar, weißt du, halt im Grunde über die Programmiersprachen, du hast ja da sehr strukturierte Sprachen
eben. Einfach. Ja, genau, das kannst du da sehr gut verstehen einfach, ja.
Das Ganze ist ja eigentlich prädestiniert für so ein Sprachmodell im Endeffekt.
Sehr strukturiert, ja.
Genau.
Es ist ja auch so, das hat der Syracuser schon ganz gut gesagt im Podcast, das finde ich genauso. Der Vorteil auch finde ich, oder warum AI in dem Bereich der Entwicklung auch so gut funktioniert, ist, weil du ja am Ende dann ein verifizierbares Ding, du hast, ich sage mal, du generierst ja nicht hunderttausende Codezeilen, du kannst dir das überschauen, den Testcase, den er da generiert, den verstehe ich ja, ja, den kann ich ja dann auch, den führe ich ja aus und dann sehe ich, okay, der führt zu dem gewünschten Ergebnis, ja, und ich kann den auch, wenn er einen Schaß macht, quasi dann, okay, dann passiert die letzten 2% noch nach, sozusagen, oder 5. Ja, also das ist ja eine Tätigkeit, die ist als Entwickler ja sowieso auch, ich mache genau dasselbe, du machst ja nicht auf Anhieb den richtigen Code immer, ja, und da kriegst du auch nicht auf Anhieb den richtigen Code immer raus, ist so, ja.
Aber also, verstehst du immer jeden Code zum Beispiel von einem anderen Entwickler im Team?
Naja, wenn ich mir lang genug anschaue, schon natürlich, ja.
Ja, naja, weißt du nicht.
Na sicher, was?
Kommt immer auf die Generation dann drauf, aber wir verstehen uns noch. Die nächste Generation dann nur mit so 80%.
Und ja, das ist die Frage.
Also, wenn wir sind halt, naja, okay, Zeiterfassung darf man nicht unterschätzen, gell? aber jetzt, so wie es bei uns ist, wir haben ja jetzt zum Glück keine hochkomplexen algorithmischen Probleme oder so.
Ja, sicher.
Aber, gib einmal wem meine beliebte Ostersonntagsberechnung. Und dann schauen wir mal, wer die nur versteht. Ja. Oder nimmt man die halt dann einfach her und es kommt halt eh Magic. Immer das richtige Datum aus in den nächsten Jahren und man denkt sich, boah, geil, dass ich mal das gut, dass ich es nicht verstehen muss. Ich nehme das jetzt einfach her.
Ja, stimmt schon, ja. Es ist Algorithmen, gibt schon, die man also, nicht verstehen muss, ja. Okay.
Naja.
So gut. Ja.
Das ist übrigens leichtere Beispiele. Kenne ich so von früher noch, ja, von anderen Projekten, wo ich war, wo zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie Förderungen berechnet worden sind, früher nur über Excel. Mhm. Da hat es halt nur Leute gegeben, was ich, die haben halt gewusst, ah, okay, die und die Formel stehen dahinter. Mhm. Dann hat man es digitalisiert in einer Anwendung.
Ja.
Dann hat es die Leute nur gegeben, die das Excel verstanden haben und somit auch verstanden haben, was die Anwendung macht. Dann waren die Leute in Pension. Und die Leute danach, die haben das verwendet, was einfach aus dem Programm rausgefallen ist. Ja, ja. Und haben schon gar nicht mehr so richtig verstanden, wie das funktioniert, die Berechnung. Mhm, ja.
Weil es ja nicht mehr sichtbar ist. Im Excel ist ja zumindest die Formel irgendwo
hinterlegt. Ja, genau, klar. Ja, genau. Ja.
Das andere, diese Formel sieht nur noch der Entwickler dann, ja.
Genau. Ja, mhm. Ja, genau. Voll. Naja.
Tja. Ja gut, jetzt haben wir schon wieder relativ viel gequatscht über das Thema. Mhm.
Aber nimmst das du jetzt, wenn wir schon dabei sind, okay, jetzt hast du das für so typische Migrationstätigkeiten quasi verwendet, also einfach Groovy-Code in Java-Code. Mhm. Und ich meine, gibt es da nicht eigentlich sogar in IntelliJ überhaupt die Funktion eh schon auch?
Nein, du kannst grundsätzlich Groovy-Code in Java-Code konvertieren, ja.
Aber das geht mit den ganzen
Spock-Geschichten
und so, das bricht alles wahrscheinlich, oder?
Nicht, ja. Nein, ist egal. Und dann vor allem auch, was es ja einfach spart ist sozusagen dann die ganzen Constructor-Calls quasi, was du hast, was du mit den Name-Parameters dann mit Setter-Aufrufe umzuwandeln und was er auch gern tut, der Java-Konvertierer von IntelliJ, der nimmt dann auch so Groovy-Methods in Imports noch her. Was der dann macht dann zum Beispiel immer da, wo du ist gleich, wo du so diese typischen groovy boolean Auswertungen, wo es true ist oder false ist, wenn es null ist oder false, weißt?
Ja.
Ja, das checkt da alles nicht. Dann nimmt man dann so groovy Methods her und hat die halt
Import rein. Ja, ich glaube, das genauso funktioniert quasi wie
genau,
vorher dann, gell?
Genau. Mhm. Und das musst du dann alles nacharbeiten halt händisch.
Ui, boah, ja, puh, du musst da eben beim Mikro genau aufpassen.
Ja.
dass du nicht quasi ja gleich machst, statt
genau. Genau.
Ja. Oder so.
Ja.
Da muss man okay. Ja. Ja, aber was ich jetzt fragen wollte, jetzt so dann zur eigentlichen Implementierung von Features, nimmst du das da auch schon her dann?
Bis jetzt eigentlich nie so, dass ich sage, ich beschreibe ihm die ganze Feature, bauen wir das oder so. Die Architektur, die Grundding mache ich schon noch eigentlich wie bisher auch immer alles. Ja. Aber was ich jetzt sehr gern tue, ist immer so eben, so Snippets, so Optimierungen, so Verbesserungen, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel haben wir relativ viel wieder dann einmal auf ein Optional umbaut oder sowas, weißt du, statt einer, wo ich halt bisher null oder das Ding zurückgeliefert habe, ja, und dann habe ich jetzt ein Optional an der Hand und das muss jetzt an 10 Stellen in die Methoden halt dann nachziehen, wo diese Methode verwendet wird, wo der Return wird plötzlich ein Optional ist, ja, und da kannst, dann machst du es auch so händisch oder mit ein paar Unterstützungen von IntelliJ, aber dann gefällt mir das Ergebnis nicht so gut. Und ich sag dann, ich markiere den Block, die 10 Zeilen oder die 7, ja, und sag halt, hey, AI quasi, mach den Code schöner, indem du den Optional optimal verwendest. Mhm. Ja? Und dann macht er da halt else f, else throw, bla, 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 oder so. Weißt du, man statt das, dass ich vorher mit is percent das abfrage und so zeig.
Ja.
Dann schaut der Code am Ende viel schöner aus und tut genau das, was er vorher getan hat und ist aber, nutzt den Optional jetzt richtig. Ja.
Ja.
Für so Dinge nehme ich schon echt gern her. Ja. Oder wo ich sage eben einfach, ja, ich weiß, der Code, der ist nicht so richtig so schön, wie man vorgestellt hat. Hey, schau dir das nochmal an. Kannst du das ein bisschen nachoptimieren sozusagen?
Ist es ja eigentlich in die Pre-Prompts überhaupt die Coding-Conventions? Also weiß ich nicht, ob es da so ein Dokument oder was habt. Ja,
ja, könnte man natürlich.
Aber im Grunde müsstest du eigentlich die Coding-Conventions einballern.
Ja, ja.
Und sagen, hey, schau her, wir verwenden zum Beispiel Non-Null und Null-Label-Annotations
auf zum Beispiel,
Argumente etc.
Genau. Das könnte man auch, also das geht ja voll super, zum Beispiel, wenn du sowas in die Pre-Prompts einhaus, was der, ich möchte gerne immer final war verwenden und nicht nur war, was der, oder, ja. dass er das dann immer überall so macht, da, ja,
wenn er nachgucken wird.
Ja. Also wie gesagt, jetzt bin ich gerade sehr stark beim Nacharbeiten von, also vom Umwandeln, beim Maintenance, sage ich mal, Code von alt auf neu, Groovy auf Java und so weiter, von Hibernate Criterias auf Criteria Builder und so weiter. Und da hat das überall echt sehr gut funktioniert. Was auch gut funktioniert, ist schon, keine Ahnung, du hast irgendwo eine Native Query und du willst es auf irgendeine andere Art Query umbauen, auf einen Criteria Builder zum Beispiel oder sowas, ja. Oder du hast irgendwo eine Native Query, die mit Object Array als Return Wert arbeitet und du willst eigentlich da ein Mapping haben mit einem Mapping Objekt zum Beispiel, dass das dann am Ende mit Constructor called ist direkt in das Objekt, die ganzen Werte reinkriegst und nicht mit Object Array Stöß 7 und Object Array Stöß 8 da drauf zugreifen musst. So einfach Code nacharbeiten, wo wirklich schon Code da ist, den er gut verstehen kann, ja, wo er versteht, was das tut, und du willst sie in eine andere Richtung umkonvertieren sozusagen. Da habe ich bis jetzt einfach echt extrem gute Ergebnisse gehabt.
Okay. Ja.
Weniger indem er einem was beschreibt mit Prosa sozusagen und sagt, das hätte ich gerne in Code. Ja.
Genau, ja. Einfach die Ticket, na okay, wenn du bei uns die Ticket-Description reinkopierst, dann kennt das ja nicht aus, glaube ich.
Nein, aber das war ja die Next Level, oder wenn du im Cursor einfach ein MCP für Jira machst und sagst dann einfach,
genau,
jetzt arbeiten wir mal ein paar Tickets ab.
Genau so, geht schon. Heute reißen wir mal alles nieder, die offenen Tickets.
Tickets 1 bis 1000, bitte arbeiten wir die mal ab.
Genau. Ja.
Na, so weit sind wir noch nicht.
Ja, nein, sind wir noch nicht, nein. Ja, cool, ja, nein, muss ich auch wieder mal ausprobieren. Ja. Ich habe schon gesehen, dass das Update eine geflattert ist, oder weiß ich nicht, das Pop-up habe ich schon gesehen bei mir, aber ich habe dann nicht updated.
Okay.
Muss ich mal machen und die 30 Tage vielleicht noch mal aktivieren.
Ja, jetzt würde mich interessieren nur, was du gesagt hast mit Docker Compose und Functional Tests. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das hast du mir ja im
Message
schon mal geschrieben, gell?
Ja, genau, haben wir jetzt auch, also das ist ja in Spring Boot 3.1, oder halt damals, wie wir da in Barcelona
haben wir das schon gesehen, waren. Ja, genau.
Genau, haben sie das quasi veröffentlicht, letztes Jahr. Und dieses Feature, dass ja, es gibt quasi so ein Starter Spring Boot Docker Compose Starter Modul, und das kannst du halt reinwerfen in der Anwendung, und dann findet er halt beim Hochstarten, wenn du es halt irgendwo im Source Main Resources drin hast, glaube ich, das Docker Compose File, ja, und startet halt das Environment quasi hoch, ja, was halt unter dem Docker Compose definiert ist.
Genau, ja.
Genau, und wir haben das so bis jetzt eigentlich nicht in Verwendung gehabt, ja, also Docker Compose jetzt prinzipiell. Und ich habe es jetzt aber mal aktiviert, nämlich für den Zweck, dass man, also wir haben ja relativ viel, also Azure wissen wir, Flexbox mit Locker und so Geschichten. Wir haben halt relativ viel funktionale Tests, weil wir die wichtigsten Benutzer-Workflows, die man halt nur irgendwie auf einen virtuellen Locker, sage ich jetzt einmal, testen kann, sprich auf einer Webanwendung, die halt irgendwo läuft, ohne Hardware-Anbindung, ja, dass man halt die wichtigsten Benutzerprozesse da so virtuell einmal testen, ja. Weil du kannst halt nicht jedes Mal bei jedem Release kannst du jetzt nicht vor ein Testgerät hinstellen und alle möglichen Testfälle manuell durchführen. Jetzt haben wir gesagt, wir machen quasi so manuelle Testfälle nur, wenn wirklich hardware-spezifische Sachen dabei sind. Also nicht, was du magst, Fachöffnungen testen, Scanner testen, etc. Aber jetzt so normale Flows machen wir funktionale Tests. Jetzt sind halt schon relativ viel funktionale Tests deswegen zusammenkommen, so. Und die Entwickler haben halt quasi lokal immer die Herausforderung, die haben halt eine lokale Entwicklerdatenbank, wie es halt jeder hat. Und wenn die halt die funktionalen Tests laufen lassen, dann lassen sie es halt üblicherweise auf ihre lokale Entwicklerdatenbank laufen. Und die lokale Entwicklerdatenbank hat halt dann bei einigen Entwicklern einen Zustand, der eigentlich nicht so ist, wie es der funktionale Test erwartet.
Okay, ja.
Weil die halt schon Daten angelegt haben in der Datenbank für Tests, was der, oder irgendwelche, viel ärger noch, irgendwelche Feature Flags aktiv haben, ja, die eigentlich standardmäßig zum Beispiel nicht aktiv sind, ja, und dann duschen halt UI-Tests.
Okay, ja.
Weil halt bestimmte Settings gemacht sind, lokal, die eigentlich gar nicht standardmäßig auftrat sind. Jetzt einmal vereinfacht gesagt, ja. So, und jetzt haben wir gesagt, naja, okay, dann machen wir es jetzt so, quasi mit dieser Docker Compose Unterstützung, jetzt kommen wir wieder auf das zurück, dass wir, wenn wir hochfahren, quasi eine eigene Datenbank bootstrappen, die wird halt dann nur für funktionale Tests verwendet. Mhm. Also in Wirklichkeit sind es sogar zwei bei uns, fürs Backend und für den Locker. Genau. Und dann gibt es quasi schon im Projekt, was der fix fertige Run-Configurations für alle Anwendungen, die du brauchst. Also bei uns hat das mehrere, die du brauchst quasi. Ja. Mhm. Die startest du hoch. Und dann ist prinzipiell garantiert, dass in dieser mit Docker Compose hochgestarteten Datenbank ein Basisdatenbestand da ist.
Ja.
Ja. Und auf dem kannst du dann quasi die UI-Tests ausführen. Und da ist dann aber immer garantiert, dass dieser Basisdatenbestand immer genau der gleiche ist, so wie er eigentlich auch in der Pipeline ist.
Mhm.
Genau. Und ja, kann ich sagen, funktioniert. Ist ganz geil eigentlich, ja, mit dieser Docker-Compose-Unterstützung.
Ja.
Das Einzige, wo ich halt jetzt noch draufgekommen bin, aber ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, nicht so richtig einen Umweg. Man kann zwar in diesem Docker-Compose-Spring Boot-Unterstützung auch auf einen anderen File nehmen, als wie diesen Standard-File nehmen, gell?
Mhm.
Aber was du ja nicht machen kannst im Docker Compose, du kannst ja nicht quasi mehrere Docker Compose Files gleichzeitig laufen haben, oder? Weil jetzt haben wir natürlich Entwickler, weißt du, die haben sich jetzt schon selber quasi Docker Compose gemacht, ja?
Mhm.
Fahren mit dem hoch und wenn der jetzt quasi parallel dazu die Run Configurations der Applikationen starten, die dann über Spring auch noch mit Docker Compose quasi hochfahren, steht irgendwie dann da so, es darf nur ein Environment geben oder irgendwie so in die Richtung oder es läuft schon ein Environment.
Ja, also wenn du, wenn du natürlich, du hast ja dann auch mehrere Docker-Compose-File herumliegen sozusagen.
Genau.
Die Docker-Compose-File haben ja alle so ein Project-Name, so Environment quasi, so ein Präfix, wie es dann auch heißen. Ja?
Ja, genau.
Und das kann man steuern, da gibt es immer, wenn man in dem Folder, wo das Docker-Compose-File liegt, ein .env-File macht, so .environment ja, quasi.
Environment-File.
Dann kann man dort dann Compose-Project-Name angeben. Und ach wenn so, man den ja, unterschiedlich
dann macht, nimmst quasi.
Dann kannst du auch mehrere quasi ausführen. Dann muss man dann sagen, okay, du führst das Docker-Compose aus dem Verzeichnis aus, dann hat es dieses Environment und in dem hat es dies. Und dann heißen es unterschiedlich.
Mhm. Ja? Und ja, dann müsst ihr dich schauen, ob das dann quasi, wenn du das über Spring Boot heraus startest,
ja,
aber das checkt.
Oder sozusagen, vielleicht kannst du sogar beim Spring Boot, heute ich es auch nicht nachgeschaut, bei den Properties einen eigenen Project Name oder Environment Name auch mitgeben, dass er dann einen anderen Namen
gibt. Okay, genau, da bei den Properties, was mir nicht aufgefallen hat, habe ich extra geschaut.
Ja. Vielleicht kannst du es dann über das Environment File lösen. Ja.
Mhm. Okay, muss ich mal schauen. Aber das war jetzt das Einzige, was mir nur aufgefallen ist.
Mhm.
Dass halt da quasi da quer kommst, ja, wenn du jetzt selber schon irgendwie ein Docker Compose quasi verwendet hast, ja.
Du konntest ja auch theoretisch jetzt ohne Docker Compose Support im Spring Boot, hättest du ja auch früher, man kann ja über das IntelliJ auch Docker Compose starten, sozusagen. Ja?
Mhm.
Da kannst du ja auch eigene Run Configurations ohne. Mhm.
Run Configuration checkt einfach für das.
Ja, genau. Und du kannst ja auch sagen, dass eine Run Configuration, glaube ich, vorher die andere ausführen muss oder so, oder? Kann man die abhängig machen
dass voneinander das
irgendwie auch?
Die,
na ja, das war auch ein Weg, ja. Was bei mir,
Habt ihr funktionale Tests eigentlich bei Timer?
Nein, also nur die highest level Tests, was wir im Backend jetzt drinnen haben, am Code sind halt so, was die über Socket halt einfach Web Requests sozusagen, wo halt die JSONs geprüft werden, das hinterhergingen und
ja, so. Ja, ja,
ja. Aber keine UI-Tests oder sowas.
Ja, ja, genau.
Aber wir nehmen das Docker Compose eben im Backend beim Timer schon sehr lang als die Basis her, um quasi, damit die Entwickler lokal RTB halt betreiben.
Ja.
Ja. Und da war früher im Readme-File halt immer so ein Punkt drinnen, ja, bevor du im Backend halt die Java-Anwendung hochstartest,
startest
Docker Compose halt hoch, weil ohne dem geht's
nicht. Das sparst du natürlich dann.
Und das sparst du jetzt im Readme-File halt. Ja, weil das Docker Compose File jetzt eben automatisch beim Hochfahren halt dann ausgeführt wird, wenn es noch nicht läuft und dann halt, wir haben es auch so eingestellt, dass dann auch weiterläuft quasi. Ja. Und das ist schon mal eine nette Geschichte und da haben wir eigentlich das Gleiche eben mit dem Thema drin, wir haben auch so ein Basis-DBs, wo die, auch das Schema und alles schon drinnen ist, ja, damit das nicht dann auch beim ersten Mal Hochfahren noch angeklickt werden muss für über Liquibase, weil es dauert auch immer Zeit, Ja.
Ja.
Mhm. Und das gleiche Docker Composer oder das gleiche Image von der MySQL, was wir da drin haben, wird auch für die Pipelines verwendet.
Ja.
Ja. Mhm. Und da könnte man ja bei euch eigentlich, im Prinzip kannst du ja das gleiche für die funktionalen Tests verwenden. Ja,
genau. Also oder? Ich habe mir jetzt gedacht, also wenn es da keinen easy Weg gibt mit den Environments, das ist ja eigentlich egal, ja, weil man kann im Grunde ja, dann mache ich einfach ein Standard Docker Compose File rein, was ja, wie du sagst, generell Sinn macht.
Ja, ja, genau.
Für die Datenbank, da ist halt dann eine normale leere Datenbank oder was drin, für die Entwickler, und dann lege ich halt nur zwei weitere, das sind dann für die x weitere für die funktionalen Tests halt.
Ja.
Und die sind halt auch im selben Feld. Halt.
Ja, also genau.
Im Endeffekt.
Ist eigentlich wurscht,
Genau, weil Ports etc. brauche ich sowieso wurscht, welche Art und Weise ich verwende, sowieso unterschiedliche, da dürfen wir sowieso nicht überlappen.
Ja.
Und ja, genau. Ja, so werde ich es nämlich, glaube ich, machen.
Das ist ja witzig, weil das kann er ja eh aus dem Docker Compose-File dann automatisch auslesen. Das ist ja auch so geil. Weil früher hast du dann irgendwie das immer richtig konfigurieren müssen noch. Ja,
ja, aber die Datenquellen und so, gell? Man kann er dann quasi.
Ja. Er checkt automatisch, gibt dann auch den Data-Source-URL und so weiter rausschmeißen können, weißt du, weil er das halt aus dem Port und alles liest er aus dem Docker-Compose-Feld dann halt aus, und dann kannst du da ganz einfach andere Ports da konfigurieren und musst nicht bei jedem irgendwie anpassen oder was.
Ja. Ja, da ist bei uns die Datenquellen-Konfiguration ein bisschen
kompliziert.
Das geht nicht automatisch.
Ja.
Trust me.
Ja.
Nein, genau. Ja. Aber ja, stimmt. Nein, ich glaube nämlich, die Variante würde ich da bevorzugen, ja, gar nicht da mit dem Endfile oder irgendwie so.
Witzigerweise geht ja Spring Boot da jetzt auch nochmal ein bisschen einen anderen Weg, habe ich das Gefühl. Oder sie haben jetzt auch da ja noch zusätzlich einen Support eingebaut für Testcontainer. Ja.
Mhm.
Also Testcontainer unterstützen sie ja schon lange jetzt auch eben für die Tests, ja, dass du dann eben irgendwie die DBs und Redis und was weiß ich über Testcontainer hochfährst, automatisch für den Test.
Genau, ja.
Und sie können das jetzt auch, glaube ich, seit 3.3 oder 3.2 irgendwo auch quasi für die Development Environment, ja.
Mhm.
Also, dass du quasi Testcontainer als dein DevDB verwendest, sozusagen, wenn du die Anwendung startest.
Mhm.
Ja. Und da irgendwie, das habe ich auch noch nicht ganz durchschaut, aber da bei den Testcontainer, da gibt es ja dann diese Service-Connection oder diese Services, was man eben speziell auch irgendwie Annotations so weiter konfigurieren kann, wo man halt dann die diversen Dinge, die aus den Testcontainer halt kommen, als Services in Spring Beans halt dann zur Verfügung hat.
Mhm.
Ja. Ja, da gingen sie einen Schritt weiter eigentlich, also quasi, dass man nicht einmal nur Docker Compose braucht, ja, sondern dass man sich halt einfach als Test-Container-Konfiguration, die es irgendwo definiert, was man halt so braucht an UI, an Infrastruktur.
Ja, durch das, dass wir eben da was denn nicht komplett auf alle Spring-Möglichkeiten setzen, sage ich mal, Richtung Daten, also wir haben kein Spring-Data-JP oder so im Einsatz.
Genau, ja.
Bist da wahrscheinlich ein bisschen halt dann außen vor jetzt bei uns. Ja. Ich meine, du kannst natürlich alles händisch dann anlegen und so.
Mhm.
Irgendwie im Java-Code beim Hochfahren oder so halt dann die Desk, aber weiß nicht.
Ja.
Ja, okay, aber ist interessant, ja.
Mhm.
Weil es im Grunde eigentlich ein konkurrierender Ansatz ist, gell, zu den ganzen Docker-Compose-Geschichten.
Genau, ja. Ja,
wenn ich das sehe, da kannst du ja ein Redis und alles Mögliche hochstarten mit Test-Containers, einer ist nicht nur Datenbanken.
Genau, ja. Und ich habe genau den Vorher bei mir im Docker-Compose der MySQL drinnen und der Redis, ja.
Ah, okay.
Und ich brauche halt fast der Redis für Spring Session Redis in so einem Web, ja. Und das konnte ich genauso mit den Test-Container halt auch lösen, ja.
Okay.
Ja. Ja.
So, gut. Das Containers verlinken wir an, oder?
Jetzt habe ich das verstanden, okay, ja.
Ja, genau, also, ja. Wichtiger Punkt bei uns, funktionale Tests, aber es ist halt immer wie überall, es sind halt dann was da in der Pipeline halt hundslangsam.
Ja, ja.
es ist halt irgendwie trotzdem voll der Pain. Aber, keine Ahnung, es ist halt auch ein Pain, wenn du manuell alles durchklicken musst. Also,
puh. Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja. Das ist, aber, ja. Jo.
Jo. Gut, dann habe ich noch einen auf der Liste da, den muss ich jetzt einmal da dann plagen. Bin gerade ein bisschen verliebt.
Du bist verliebt, aha.
In einen Entwickler, in einen anderen Kollegen.
Ach so.
Aha. der Prime Again, den habe ich irgendwie, der ist seit einem Zeit bei mir.
Prime Again.
Oder? Der ist bei mir seit einem Zeit immer in alle möglichen Social Feeds drinnen. Ich weiß nicht, seit ein paar Monaten irgendwie habe ich den im X drinnen, also im Twitter-Feed, im Twitch, dachte im Twitch, im TikTok, überall. Ja. Ich hau jetzt da einfach mal ein paar Links rein, Twitch und ja. Und jetzt war er vor kurzem einmal beim Lex Friedman in einem vierstündigen Podcast und dann hat er da so eine geile Aussage, ich habe das glaube ich einmal postet, über Groovy gemacht, weil der war bei Netflix eine Zeit lang so. Er hat überhaupt sehr, in dem ganzen Podcast redet er über seine ganze Historie an, so wie er zum Programmieren gekommen ist und was er früher alles für einen Scheiß gemacht hat und der war ziemlich auf wüden Wegen unterwegs. Aber jetzt tut er eigentlich hauptberuflich seit einem Jahr ungefähr, und deswegen wird er jetzt seit ein paar Monaten bei mir in die Feeds überall auftauchen, macht er hauptberuflich eigentlich Streaming einfach, ja. Er tut auf Twitch streamen und auf Twitter und überall. Und tut aber quasi nicht Games oder ja Spiele streamen wie man kann daran, sondern er tut halt Coding streamen. Ja. Und er macht das mit recht viel Schmäh, finde ich halt. Ja, ist ganz ein witziger Typ. Und hat auch sehr, wie sie sagen, einen ganz coolen Stil und er macht also Reaction-Videos auf YouTube-Videos von anderen Code-Dinger wieder, schaut sich AI-Sachen halt an. echt, muss man sich mal reinziehen, mir taugt der voll. Immer wieder an die Snippets, was er halt so postet. Und hat eine ganz coole Einstellung zu vielen Dingen, finde ich. Ja. Was voll krass ist, finde ich, und das hat mich jetzt ein bisschen angefixt, da ich bin noch nicht ganz so weit, aber er ist voll der VI-Fan. Ja?
Ja, das habe ich schon gesehen in seinen Videos. Er hat Neo-Vim und alles Mögliche.
Voll Gas Neo-Vim, ja. Aha. Und er hat jetzt so ein spezielles, dieses Curved Keyboard da von Microsoft, wo man die Hände halt so drinnen liegen hat, halt, ja. Und er verwendet halt quasi fast keine Maus, glaube ich. Also eigentlich habe ich noch nie eine Maus verwenden gesehen, so richtig. Hau jetzt da den Neo-Vim-Link rein. Er schwört halt voll auf die Vim Motions. Ja, das habe ich jetzt mal alles einmal angeschaut, was das eigentlich genau heißt, sozusagen. Also die Bewegungen, die man im Vim halt machen kann mit allen Tastenkombinationen, wie man halt von quasi Methodenanfang zu Methodenende springen und Wörter springen, vier zurück zum nächsten Wort, zum Ende, zum Wort anfangen, mit allen möglichen Dingen und wie er halt da, es ist brutal, wenn du dem da zuschaust, wie schnell der da unterwegs ist im Code mit dem, ja. Es gibt ein paar Videos von ihm, wo er halt einfach nur ein bisschen so diese Vim Motions vorstellt und herzeigt, wie er das macht und was das alles kann, ja. Wenn man nach Vim Motions auf YouTube schaut, findet man auch natürlich sehr viele andere Videos. Ich bin ja so ein Vim VI User immer schon gewesen, wenn es jetzt darum geht, dass ich irgendwo am SSH Shell irgendwo auf irgendeinem Server von meinen vielen halt aufgemacht habe, ja. Habe ich nie Nano oder irgendeinen anderen Editor verwendet, sondern immer VI, und ich kann, sage ich mal, mir im VI so mittelmäßig fortbewegen und alles und das verwenden. Ja. Man kann nicht im VI um so viel besser sein, wenn man das sieht, wie die das machen alle, ja. Und die, das ist ja so krass, das habe ich auch vor ein paar Jahren schon mal gesehen, wie man VI auch mit Plugins erweitern kann, mit einem Links halt quasi so ein Tree mit Files und so weiter und alle möglichen Syntax-Highlightings und im Hintergrund auch noch irgendwelche Language-Server und bla, bla, bla. Ja?
Also, ja, da gibt's ja, warte mal, da Dings, was hat's da gegeben? Space Vim zum Beispiel gibt's ja, das ist ja überhaupt voll wild.
Ja, da gibt's voll viel, es gibt voll viel so VI, also Vim Distributions halt, ja?
Genau. Wie Space Vim zum Beispiel, sagst du, der hat dann quasi schon die ganzen Plugins.
Genau.
Wie Nerd Tree etc. halt, genau. Also, was du halt auch so einen File Explorer auf der linken Seite hast und.
Genau.
Ja, pff, ja.
Dann, ja. Und er ist halt da voll unterwegs in dem halt, gell? Oder da gibt's ja das Kickstart, VI, NeoVim und ja, alle mögen so Distros halt. Ja, du hast jetzt erst was reingepostet, auch Space-Film, genau.
Ich habe da einen Link reingepostet zu diesen Motions, da sind nur mal die wichtigen erklärt, eigentlich ganz schön erklärt in so einem Blogpost.
Genau. Und warte, ich habe letztes Mal was gespielt, Vim Motions, da gibt's ein Game
auch. Ah, ja, das habe ich auch schon gespielt. Ja,
warte, Vim Adventures.
Es gibt ja, hat er sich schon das IntelliJ-Plugin installiert?
Natürlich, also...
Für die... ist ja klar. Die Vim-Keypaintings genau, oder was? Oder
das ist ja, ja, wenn du da einsteigst in dieses Vim-Thema und Vim-Motions und so, dann sagen ja auch viele, und das sagt da eh er auch, es hat halt bei ihm auch so angefangen, vorher hat er sich auch gedacht, das Vim ist ja was für alte Entwickler aus den 60er Jahren, so quasi. Aber er hat dann auch angefangen, dass er sich halt in seiner IDE, also Visual Studio Code oder wo auch immer, gibt's ja überall ein Vim-Plugin, ja. Dann hast du halt sozusagen den Editor, kannst du dann bedienen, mir halt ein VI mit den Vim-Motions einmal, ja. Mhm. Nicht ganz hundertprozentig wahrscheinlich alle Vim-Motions, was es gibt, aber halt schon sehr viele davon. Und du wirst halt sehr schnell mal da vertraut mit dem, wie du dich überhaupt da bewegst, ja. Mhm. Und das habe ich jetzt auch tageweise immer wieder mal ein bisschen gemacht, ja. Aber ich glaube, du musst dann wirklich eben sagen, so, jetzt lege ich den Switch um und tue nur noch so, dass du halt wirklich dann da drin gut wärst. Ja.
Ja.
Und ja, ich genieße, oder sagen wir so, ich bin schon mit der Maus und dem Ganzen, ich verwende das schon sehr viel und bin da ganz flott unterwegs, aber irgendwie glusten und reizen tut es im Moment schon immer wieder ein bisschen, einmal zu sagen, da noch in dem Bereich ein bisschen was zu improven. Ja, und vielleicht noch mal nochmal mit Vim Motion mehr zu beschäftigen. Ja, ja, das Spiel habe ich auf jeden Fall einmal gespielt, bis zu der Level hin, wo man dann zahlen muss, glaube ich, man muss sich das Spiel dann irgendwann kaufen, um wirklich da zu die advanced Settings zu kommen. Mhm. Ja,
genau. Ja, hab ich früher einmal gemacht, also ich habe einmal viel Vim verwendet, aber ja, ich weiß nicht. Es ist halt dann am Ende des Tages irgendwie trotzdem dann anstrengend. die ganzen, weil da gibt's ja ganz, ganz viele Sachen. Also du kannst ja im Grunde dann auch diese Motions, die kannst du dann auch recorden.
Ja.
Und sozusagen dann auch wieder abspülen, weißt du, wenn du quasi so, keine Ahnung, so in einem File halt immer wieder das gleiche Pattern halt dann anwenden musst oder so. Mhm. Also es gibt ja die wildesten Sachen,
ja,
die du da machen kannst. Aber ja, es, bis da das wirklich in die Fingern reingeht und dann kommt es ja darauf an, was die durch das, dass du ja dann in Wirklichkeit in Vim ja nicht zum tatsächlichen Programmieren verwendest meistens, sondern jetzt eben eh sowas wie IntelliJ, kommt es halt dann darauf an, was dann das IntelliJ Vim VI Plugin oder wie immer das heißt, was das halt dann kann.
Ja.
Oder nicht kann und wie sehr, dass die dann da mit quasi irgendwelche Shortcuts dann schneidest oder nicht.
Genau.
Puh, ja. Also da habe ich eigentlich ich bin dann irgendwann einmal eben so vom Source Code, also von so Editoren dann auf Sublime einfach gegangen. Ich meine, der ist jetzt auch schon wieder uralt, ja. Mhm. Der Sublime-Text. Und was halt beim Sublime-Text halt einfach Killer ist, und das gibt's meines Wissens so im Vim und auch in diese ganzen Distributionen auch nicht, ist halt dieser ganze Multicursor-Support.
Ja, ja. Das ist genau witzig, das ist mir gerade eingefallen, ja. Aber ich muss auch sagen, jetzt gerade bei meinen letzten Wochen, wo ich jetzt eben diese vielen Konvertierungen und so weiter und viel so Code umgewandelt habe, ich bin auch jetzt immer mehr zum Multicursor-User geworden. Ja. Mhm. Das hilft bei so Sachen voll Gas. Also wenn es gerade so, keine Ahnung, so groovy Kaskaden hast, wo er vorher immer mit ohne Setter das zugewiesen hat, weißt du, so ganze, keine Ahnung, 10 Zeilen lang irgendwas zugewiesen, ein selbe Objekt, ja, immer wieder andere Property, das mit Multicursor einfach Set davor schreiben, dann den nächsten Buchstaben markieren und Command-Shift-U für Uppercase, ja.
Genau, für Uppercase, ja.
Dann wieder zum Endespringer die Klammer einfügen, statt dem ist gleich, ja, und dann ganz ans Ende und die Klammer und den Strichpunkt hinzufügen, ja, und 10 ja, Zeilen sind editiert. Also der Multicursor ist da schon sehr mächtig und das ist eben was man zum Beispiel im VI abgeben würde. Ja, habe ich schon
gehört. Ja, genau. Weil das geht mir vorher. Ich meine, es gibt zwar, wenn es jetzt so Search and Replace ist, was ja, da gibt es das Global Search and Replace und so. Okay, da kann man es vielleicht irgendwie bewegen. Aber ja, Multicursor ist doch was.
Genau.
Was anderes nochmal, ja.
Und, ich meine, was gibt es wahrscheinlich als Plugins und bla bla auch so, aber was ich natürlich jetzt auch in meiner täglichen Arbeit jetzt in den letzten Wochen sehr viel gemacht habe, ist dann auch Search and Replace halt mit Regular Expressions. Ja.
Ja.
Das geht ja im VI auch, aber in der IDE, im IntelliJ zum Beispiel, diese direkte Anzeige des möglichen Ergebnisses, ist schon auch sehr geil. Also du quasi oben, du bearbeitest quasi nur die Regex für die Suche, ja, und er zeigt dir dann gleich den Match an, was er findet im Code, ja, und dann schreibst du hier, wie er es ersetzen soll, mit den Groups an und so, und dann siehst du gleich bei dem ersten Match, was das dann am Ende für ein Ergebnis wäre, wenn es das replaced. Ja, das ist schon alles sehr mächtig und das, weiß ich nicht, ob ich das gleich auch ersetzen könnte dann nicht. Ja,
voll. Ja, das gibt ja da eher im IntelliJ, weil da poste ich da meine. Das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr hergenommen, aber ich habe das einmal irgendwo einmal wirklich baue. Es gibt ja quasi dieses Structural Search und Replacement da noch im IntelliJ, wo du ja komplett steil gehen kannst.
Ja.
Wo es quasi mit so, da kannst du ja richtig so mit Regular Expressions dann so Code-Umstrukturierungen und so machen. Ich weiß nicht mehr, für was ich das damals
verwendet habe. Ja, das haben wir auch mal besprochen, gell? Da gibt's ja so ein eigenes, wie hast du jetzt gesagt, das ist so ein mächtiges Ding, also eigenes.
A Structural Search und
genau, Structural Search, genau, ja. Das habe ich aber auch
noch. Wo du nämlich wirklich mit so Templates dann suchen kannst und dann kannst du quasi sagen, hey, pass auf, da schneidest du mit aus der Klasse alle Felder aus und du arbeitest dann zum Beispiel irgendwie in dem Replace-Template mit die Feldnamen weiter und so, weißt?
Ja.
So, wo es quasi mit dem normalen Search und Replace ja, halt ausstehst irgendwo einmal. Das ist auch vielleicht für so Migrationsgeschichten ganz ganz cool. Was haben sie da für Beispiele drin?
Ja, das muss meiner Meinung nach sein, ja.
Das ist korrekt. Ja, das müsstest du vielleicht einmal anschauen. Vielleicht bringt er das auch noch irgendwas bei diesen Groovy-Geschichten.
Da gibt es nämlich Language-Auswahl auch noch und so. Ja.
Ja, voll. Das war früher eigenes Plugin, das dürfte aber jetzt mittlerweile, glaube ich, sogar schon im Standard.
Ich glaube auch, ja, weil so. Das habe ich default einfach da dabei, ja. Ja.
Da wird er sogar für Groovy unterstützt, das steht ganz oben.
Mhm.
Für Java, Kotlin und Groovy unterstützen sie das. Gib mir da noch in die Show Notes eine. Drum, die können extrem viel.
Ja. Ja, wie gesagt, also ich finde den ganz cool und ein bisschen denke ich mir oft, wenn ich mal statt ja, gleich, wenn ich nicht Gaming-Streamer wäre, könnte ich ja Coding-Streamer werden zum Beispiel, wenn ich
das
also machen wäre.
Ja, du kannst einfach jeden Tag, du schaltest einfach um 8 Uhr ein, du beginnst um 8 Uhr zu streamen.
Aber das ist wieder, genau, da mal wieder beim Thema mit Datenschutz.
Ach so, ja, es kann vielleicht tricky werden.
Sonst könnte ich das natürlich machen, ja, dass ich mir.
Ja, was ich habe mir ja das eine Video angeschaut von ihrem mit irgendwie so, how I made this algorithm, weiß ich nicht, 3000 Mal oder nur mehr faster oder so.
Mhm.
Genau, wo er halt auch so einen Algorithmus beschreibt, aus so einer Coding-Challenge oder so.
Mhm.
Und welche Schritte er dann nimmt, damit der quasi dann nur schneller ist, ja. Und das ist eigentlich auch ganz cool, ja. Ich meine, er kommt dann zu einer Lösung, die versteht halt dann im Grunde keiner mehr, ja. Ohne irgendeine Erklärung, sage ich mal. Aber es ist halt schneller.
Ja.
Aber da haben wir auch wieder gedacht, ja, siehst du, so, da musst, also, so im Arbeitsalltag hast du es eigentlich selten, ja. Dass du richtig so algorithmische Probleme oder so lösen musst, ja. Da ist eigentlich sowas auch hin und wieder mal ganz nett, dass man sich wieder mal anschaut oder vielleicht sogar dann einmal selber auch halt überlegt einmal ein wenig.
Ja. Mhm. Ja, also ist einfach ein bisschen ein anderer so ein Content, den man noch konsumieren kann für Entwickler.
Ja, genau.
Genau. Jetzt sind wir eh schon wieder relativ am Ende. Jetzt hätte ich noch einen anderen Content, den man konsumieren muss.
Ja.
Hast du schon von Adolescence gehört?
Ja, also
Adolescence, ja.
Genau, also ich habe neulich mit der Tina geredet, die hat schon gesehen,
interessanterweise.
Ich weiß zwar nicht, wann sie sich das angeschaut hat. Aber es ist ja eine Miniserie, glaube ich, gell?
Ja, eine vierteilige, vier Episoden
Miniserie, okay. Ja. Mhm. Ja, ich habe es aber noch nicht gesehen. Ja.
Okay.
Es gibt irgendeinen Jugendlichen oder Kind, was ganz krass Schauspiel hat, oder?
Genau. Ein großes Schauspieltalent. Und das Witzige war, bei mir ist es eben auch so gewesen, die Dani hat es schon geschaut, weil sie ist einfach, muss man sagen, bei uns, die was mehr Netflix schaut als wie ich, ja. Und das ist natürlich da gleich mal ziemlich oben angepriesen worden, wahrscheinlich auf der Startseiten irgendwann. Und ihr hat es ganz gut gefallen und dann haben wir es eben gemeinsam auch, so jetzt dann zweites mit mir geschaut, ja. Und ich habe zufällig parallel eben was quasi eher Technisches dazu gelesen, weil das Krasse an der Serie ist jetzt abgesehen vom Inhalt, ja, und das ist der Dani gar nicht aufgefallen, ja. Wie auch immer. dass quasi die jede Episode dieser vierteiligen Miniserie, die ungefähr eine Stunde jeweils dauern, in einem Take aufgenommen worden sind. Mhm. Also die sind so One-Shot-Sachen. Ja. Und das finde ich jetzt auf der filmtechnischen Seite einfach schon mal so krass. Ja. Also es gibt dann, man denkt sich ja, wenn man den also wir haben es dann zu zweit geschaut, das zweite Mal für die Daniel, das erste Mal für mich, und dann hat sie gesagt, ah ja, glatt, jetzt merke ich das auch, wenn du das vorher gesagt hast, das sieht man ja, dass das quasi immer ohne Schnitt ist. Aber trotzdem, wenn man das dann so schaut, denkt man sich dann, habe ich mir halt auch gedacht, bei gewissen Szenen und gewissen Aufnahmen, wie geht das, dass man das in einen Take macht sozusagen, ja? Und dazu poste ich dann jetzt da noch einen zweiten Link eine in den Ring, also ein YouTube-Video, das Making-of, das würde ich mir erst anschauen, wenn ich die Serie geschaut habe, ja, weil da ein paar Spoilers natürlich drinnen sind oder ein bisschen mehr, aber da sieht man voll geil in diesem, wie lange dauert das, auch nochmal 12 Minuten oder 4 Stunden, wie halt die ganzen Sachen auch gemacht worden sind. Ja, filmtechnisch. Ja, und da haben sie sich, also, das ist extrem krass, ja, finde ich, wie sie das gebracht haben, sozusagen, ja, dass wirklich diese ganzen Shots halt ohne Schnitt gingen. Und ja, wie gesagt, es sind halt drei verschiedene, sehr unterschiedliche Episoden auch vom ganzen Scening her, und der jugendliche Schauspieler habe ich dann auf YouTube auch gelesen, bei dem Video drunter, da schreiben sie halt in die Kommentare schon eine so, passt's mal auf den auf, so quasi, weil der ist so jung, weißt du, verhorzt den jetzt nicht in irgendwelche, weil der wird jetzt viel Angebote kriegen und so wie andere Schauspielereien, dass er halt nicht so ein typischer Kinderstar wird, weißt du, sondern ja, aber der ist wirklich in der einen, gerade in der dritten Episode einfach extrem gut, wie er das spielt. Ja, das musst du mal schaffen, das spielt in einem Take eine Stunde lang quasi, was der da macht, das ist brutal. Ja. Dicke Empfehlung auf jeden Fall für diese Serie, wer es noch nicht gesehen hat, ja. Aber es ist halt auch vom Inhalt her, was jetzt, ja, zum Nachdenken anregt, ja, und was jetzt gerade so, wir haben sehr schon oft das ein bisschen so, das Medienkonsum und Internet und Kinder und was weiß ich, das, ja, ist auch von der Ding her, finde ich, ganz, ganz gut eigentlich alles gemacht und zum Nachdenken einfach an, so, ja, spannend. Ja,
ja, muss ich schauen, vielleicht schauen wir es auch. Also vielleicht schaut es Tina auch zweites Mal an. Ja, sehr cool, ja.
Ja.
Genau, ich hab jetzt, glaube ich, bei den Serien habe jetzt nichts Neues. Ich bin ein bisschen bei Ding, wollte mal anfangen, wie heißt es, auf Apple TV, Friends and Neighbors.
Okay.
Was also gerade Nummer 1 ist, was der, das ist mit dem einen, ich weiß es den Namen nicht, ich und Namen, mit dem Schauspieler von Mad Men.
Ah ja, ich sehe es gerade, ja.
Genau. Aber ich bin da jetzt noch, also ich bin irgendwie jetzt gar nicht weitergekommen bei irgendwie fast keine Serien. Studio bin ich auch irgendwie hängen geblieben.
Was?
Bei dem Studio bin ich auch irgendwie hängen geblieben, okay, bei der dritten oder vierten Episode.
Ja,
oder
ich so. Wollte gerade sagen, das Studio hätte jetzt auch angefangen quasi mit der Dani. Der Dani hat es überhaupt nicht taugt, die erste Episode. Ja,
ja, es ist halt auch wirklich stressig.
Ich habe die zweite jetzt noch geschaut. Das ist ja auch so ein One-Shot quasi, One-Take-Ding. Ja. Ja, war ganz cool auch, aber wir müssen jetzt auch wieder irgendwas suchen, was wir zu zweit schauen können. Ja, wie ist denn das mit Friends and Neighbor? Gibt's da, ist das schon alles da oder? Coming this Friday, okay, da gibt's 4 Episoden, okay, jetzt, ja. Weil das ist immer ein Blöd, wenn du dann aber wieder ganz einfach warten musst.
Ja.
Gut, nein, aber schaut auch ganz cool aus, ja. Mythic Quest habe ich nicht ganz fertig geschaut. Das habe ich nur gelesen, es wird jetzt auch eingestellt. Das ist jetzt auch die letzte Staffel sozusagen. Ja.
Ah, war das die letzte?
Okay. Haben sie sich jetzt entschieden, so quasi. Entweder sind sie zu Corona gekommen oder was, oder es ist ein bisschen die Luft ausgegangen, aber es wird jetzt dann gibt's nichts.
Ja, da mehr. Haben sie nur quasi Sidequest, also ein Sidequest, also hast du eine Sidequest.
Ach so, ja.
Aufgebracht.
Okay.
Genau. Aber das war dann auch, da haben wir, glaube ich, auch irgendwie auch Folge mal angeschaut, haben wir gedacht, ja, passt. Eh ganz nett.
Ah ja, stimmt, Sidequest, das habe ich noch gar nicht geschaut, ja. Das ist also
sind ein paar so. Ja.
4 Episoden.
Genau, ein paar so. Genau, Spin-off.
Ja. Ja. Gut.
Na gut.
Soweit für diese Episode. Ja. Dann sind wir eigentlich wieder, also das eine große Topic haben wir halt wieder auslassen, das wäre eigentlich zum, aber es weiß ich halt nicht ausgegangen. Das, oh Gott, wir haben ein bisschen sehr drüber geredet. Ja, passt schon.
Ja.
Das passt schon. Na, und dann das nächste Mal, okay. Ja, Ding ist auch noch ein bisschen hin bis zur WWDC, werden wir noch, ja, das ist richtig die Apple-Themen einprasseln. Aber es ist eh immer ganz cool, so, Development-Themen, AI-Themen, das passt jetzt mal, finde ich jetzt eh immer ganz gut, so muss man eben besprechen, ja.
Ja, voll.
Ja. Es ist da unterschiedlicherweise geht auch, ja. Mhm, passt. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir eine gute Woche, guten Start dann morgen.
Danke.
Und den Hörern auch.
So.
Genau, wann nicht mehr sich dann unsere Episode hören kann. Heute nur sein, nein, heute wird es nicht mehr rausgekommen.
Schwierig.
Aber ja, übermorgen dann ungefähr. Ja. Passt, dann bis bald.
Bis dann.
Ciao.
Ciao. We'll be right back.